Einfach unterrichten, der Podcast von Friedrich Plus aus dem Friedrich Verlag. Wir bringen innovativen Unterricht für Lehrkräfte auf den Punkt.
Herzlich willkommen beim Podcast Einfach unterrichten vom Friedrich Verlag. In jeder Folge bringen wir den neuesten Stand der Fachdidaktik in 5 Thesen auf den Punkt. Heute geht es um Gruppenarbeiten im Englischunterricht. Mein Name ist Johannes Grapentin vom Institut für Digitales Lernen und mein heutiger Gast ist Martin Bastkowski. Martin hat passenderweise kürzlich eine ganze Ausgabe zum Thema Gruppenarbeit in Englisch 5 bis 10 veröffentlicht. Hallo Martin, herzlich willkommen.
Hallo Johannes, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Sag uns noch 2 Sätze zu dir. Was machst du sonst noch, wenn du nicht gerade bei uns im Podcast zu Gast bist?
Ja, sehr gerne. Ich bin zu 2/3 Lehrer einer kooperativen Gesamtschule in Pattensen, das ist südlich von Hannover, und bin dort auch noch Fachbereichsleiter für die Fremdsprachen und Mitglied der kollegialen Schulleitung. Und das andere Drittel habe ich großes Glück, einen freien Mittwoch zu haben, wo ich an der Uni Hildesheim verschiedene Lehramtsstudierende ausbilden kann und auch in der Fachdidaktik Englisch tätig bin. Und du hast es gerade schon erwähnt, sehr gerne schreibe ich verschiedene Hefte, neue Ausgaben, neue Ideen und bin nebenbei noch als Fortbildungsreferent und auch Herausgeber für Lehrwerke tätig.
Wunderbar. Du scheinst mir der richtige Kandidat für unseren Podcast zu sein. Das ist schon mal gut. Du hast eine ganze Ausgabe zum Thema Gruppenarbeiten jetzt gemacht. Jetzt fangen wir mal ganz allgemein an. Warum ist das denn eigentlich so ein wichtiges Thema im Unterricht?
Also als ich damals vor ungefähr 2 Jahren schon die Idee hatte zur Gruppenarbeit, habe ich so ein bisschen auf meinen Unterricht geschaut. Und ich muss ganz selbstkritisch sagen, dass ich empfand, dass die Gruppenarbeiten manchmal nicht so funktioniert haben, wie sie eigentlich sollten. Also ich habe oft gespürt, irgendwie fehlt so ein richtiges Outcome. Ich wollte alle Akteure mit involvieren. Ich wollte auch, dass sprachlich was dabei auch eine Progression generiert wird. Und es gab so verschiedene Punkte, wo ich gemerkt habe, nee, also irgendwie muss ich da mal was tun, meinen Unterricht einfach optimieren, und dachte, warum ich dann wirklich ja so ein essentielles Thema auch zu nehmen für eine Heftausgabe und da so ein bisschen die Genese letztendlich.
Und das ist ganz wunderbar, weil ich nehme an, dass ihr euch dann auch Gedanken gemacht haben werdet um einen Klassiker. Also wir steigen vielleicht einfach mal ein mit der ersten These. Da geht es um die Varianz bei den Gruppenbildungsprozessen. Das Thema Gruppenbildung ist, glaube ich, wirklich eins, mit dem alle Unterrichtenden immer wieder auch ein bisschen Schwierigkeiten haben. Weiß nicht, würdest du sagen, zu Recht? Oder was habt ihr gelernt? Gibt es vielleicht sowas wie einen Königsweg dabei? Erzähl uns doch mal was dazu.
Ja, in der Tat ist Gruppenbildung ein ganz, ganz spannender Prozess, weil das so ein bisschen für die Schülerin, glaube ich, der relevanteste Aspekt ist überhaupt im gesamten Gruppendasein, muss ich sagen. Es ist jedes Mal, dass sie dann gespannt gucken, mit wem muss oder darf ich zusammenarbeiten. Und ich muss ein bisschen schmunzeln, wie gesagt, ich bin ja Fachbereichsleiter und habe ja auch ein Team von 37 Kollegen und weiß einfach, nicht jeder arbeitet mit jedem gerne zusammen. Es gibt einfach Konstellationen, man merkt, es passt zwischenmenschlich nicht, es gab Vorfälle, und das haben wir natürlich bei unseren SchülerInnen absolut genauso. Das war in der Pause, ist manchmal was passiert, als frisch getrenntes Paar und so weiter. Also wir haben verschiedene Vorfälle, die dazu führen, dass nicht jede Konstellation stimmt. Und natürlich gucken wir sehr pädagogisch, finde ich, das ist ein wichtiger Aspekt, auf die Gruppenbildung, also welche Konstellationen sind wirklich stimmig insgesamt. Und man kann es natürlich auch dem Zufall überlassen. Also ich habe zum Beispiel ein Tool, das finde ich total toll, dieses Team Picker Wheel, wo ich letztendlich alle Namen einmal eingegeben habe. Und dann generiert er für mich automatisch eine Gruppenbildung. Und ich kann sagen, ob es 3er-, 4er-, 5er Gruppen gibt. Und dann wird so ein schönes Feuerwerk gebildet, wo auf einmal die Namen aufploppen und dann alle Schülerinnen wissen, okay, das sind zum Beispiel meine Gruppen. Also das ist so für mich so ein digitaler Aspekt. Es gibt ja noch weitere Programme. Und wenn ich so analog schaue, also mich natürlich wichtig zu schauen, okay, habe ich jetzt bestimmte Konstellationen, die ich wirklich vermeiden muss, weil ich einfach weiß, das passt nicht, aber ich kann es ja auch spielerisch umsetzen. Zum Beispiel, ich habe ein Puzzle ausgeschnitten und sagen, das ergänzende Puzzle, also die Kandidaten, die sich einzelnen Puzzleteile haben, müssen sich gemeinsam finden, das wäre eine Option. Oder ich sag mal auch Avengers zum Beispiel, und alle Avengers zu einer Kategorie müssen sich zusammentun. Auch das passt ja sehr gut. Also letztendlich gibt es viele Möglichkeiten, einfach doch ja auch spielerisch und auch zufällig Gruppen zu bilden, aber trotzdem vielleicht clevererweise einfach diesen pädagogischen Blick darauf zu haben, weil ich oft merke, dass die wie beim Sportunterricht früher zu sagen, wählt euch mal oder geht mal in Gruppen von 3 oder 4er, dass das oftmals nicht klappt oder sogar SchülerInnen ausgegrenzt werden, die vielleicht denn nicht so einen hohen sozialen Status haben. Und für die ist es sehr, sehr unbehaglich. Und ich finde, Gruppenarbeit unbehaglich zu starten, ist ein ganz, ganz falscher Weg. Und deshalb gucke ich da immer ganz genau, wenn ich merke, es gibt solche Schülerinnen, wie gesagt, dieser pädagogische Blick, dann teile ich für mich automatisch anders zu, sodass kein negatives Feeling am Anfang entsteht.
Mhm. Du hast ja uns 5 Thesen mitgebracht, auch zu deinem Heft. Und die erste These war, ging eben auch in die Richtung, dass du gesagt hast, nutze verschiedene Formen von Gruppenbildung. Was ist damit genau gemeint? Also warum ist Varianz in Gruppenbildungsprozessen wichtig? Also jetzt hast du ja ein bisschen dafür argumentiert, einerseits natürlich die pädagogische Seite zu sehen, andererseits auch durchaus mal einen Zufallsgenerator arbeiten zu lassen. Also mischst du das dann durch oder würdest du das empfehlen, dass man ganz bewusst immer wieder unterschiedliche Wege der Gruppenbildung wählt? Und was soll das bringen?
Genau, ich habe in meinem Heft zum Beispiel insgesamt, glaube ich, 10 verschiedene Methoden oder Aktivitäten dargelegt, wie man Gruppen bilden kann. Und ich bin persönlich ein großer Fan von der Methodenvariation. Wenn man also immer mit einem Puzzle arbeiten würde oder immer zufällig wählen würde, wäre das eine hohe Monostruktur und die würde ich gern vermeiden. Und ich finde es gerade schön, dass die Schülerinnen merken, oh, es ist was Besonderes, es ist ein bisschen mit Spannung, auch mit Aufregung subtil verbunden. Und diese Variation, die finde ich, frischt einfach den Unterricht enorm auf insgesamt. Auch sowas wie ein Line-Up, also einfach vor Aufstellen von links nach rechts nach der Hausnummer geordnet aufsteigend. Auch eine schnelle Möglichkeit, einfach Gruppen bilden zu können. Und das finde ich einfach schön, weil sind die Schülerinnen auch mal aufgestanden, in Bewegung. Das heißt also, es ist nicht dieser strenge Charakter gleich am Anfang, ihr 4 arbeitet zusammen, los geht's, sondern wir haben so eine Art gefühltes Warm-up, ein Gefühl von bewegtes Lernen integriert und dadurch gleich so eine andere Stimmung und Lernatmosphäre kreiert. Und das finde ich einfach schön, dass Gruppenarbeit einfach auch positiv besetzt ist und auch stimmungsvoll letztendlich beginnt.
Wunderbar. Schauen wir weiter mal entlang der Thesen, die du uns mitgebracht hast. Eine zweite wichtige war, du plädierst für klare Aufgabenverteilung innerhalb der Gruppe. Was genau ist damit gemeint? Geht es da um diese funktionalen Ebenen? Also der eine ist irgendwie zuständig für also gewisse Rollen, der eine stoppt die Zeit oder achtet darauf, dass Englisch gesprochen wird, der andere macht Folgendes. Oder geht es da auch um, kann das auch inhaltlich gedacht sein?
Ja, es sind genau exakt diese beiden Funktionen. Also wirklich einmal diese rein organisatorische Struktur, die ich sehr wichtig finde, weil diese Transparenz und auch wirklich diese Struktur, diese strukturellen Maßnahmen zu behalten innerhalb der Gruppenarbeitsprozesse ist sehr, sehr zentral. Damit halt nicht dieses Gefühl entsteht, bestimmte SchülerInnen machen sozusagen alle Arbeit komplett alleine. Und du hast gerade schon, Johannes, selbst ja auch Beispiele genannt, also wie Taskmanager oder so ein Language sozusagen Monitor und so weiter. Also die Verwendung von Rollenkarten finde ich in der Tat als sozusagen organisatorische Ebene sehr zentral, weil man über der inhaltlichen Ebene hinaus wirklich weiß, ich bin verantwortlich für einen Teil innerhalb dieser Gruppenarbeitsprozesse und trage damit auch bei, sozusagen zum Erfolg zu führen. Und dabei finde ich die Nutzung von 3, 4 Rollenkarten innerhalb dieser Gruppenbildungsprozesse und Umsetzung sehr, sehr zentral. Aber die andere Seite ist viel, viel entscheidender, nämlich diese inhaltliche Ebene. Das heißt, wirklich von Anfang an zu vermeiden, dass bestimmte Schülerinnen wirklich die gesamte Aufgabe haben. Und Beispiel, wenn wir jetzt ein Thema haben, ich habe im Heft zum Beispiel das Thema Welcome to our school, also eine ganz klare sozusagen thematische Einbettung. Und die Aufgabe war hier, dass die Schüler zum Beispiel ein Minibook entweder digital oder analog erstellen sollten. Und dazu sozusagen im Kontext ging es darum, über sozusagen neu ankommende AustauschschülerInnen, die die Schule einfach auch letztendlich kennenlernen wollen. Also sozusagen, dass wir wirklich den Kontext und den Rahmen letztendlich gesetzt haben. Und jetzt ist es wichtig, dass sozusagen im Folgeschritt, ich habe das sogar ein Subtask genannt, also wirklich einzelne, ganz gezielte Aufgabenschritte, die in Gruppen mitgeteilt wird, die sie dann untereinander verteilen können. Also dass es nicht allgemein ist, erstellt mein Minibook, viel Spaß euch, wir sehen uns so in 30 Minuten, sondern die Idee wirklich ist, dass man bestimmte Subtasks erfüllen muss in dem Prozess. Also zum Beispiel einer guckt, was macht denn unsere Schule so besonders? Der andere guckt so auf ein Design, wie wollen wir das Minibook gestalten? Andere gehen inhaltlich, welche Aspekte sind zum Beispiel wichtig? Einer schaut zum Beispiel, kann ich einen digitalen Punkt nochmal reinbringen? Und so hat jeder seine einzelne Aufgabe, die am Anfang gemeinschaftlich besprochen und verteilt wird und wo jeder auch Sorge dafür tragen muss, dass die Aufgabe sinnvoll und adäquat erfüllt wird. Und das ist sozusagen diese Zielrichtung, die auch eine erfolgreiche Gruppenarbeit ausmacht. Also weg von sagen, was ich auch früher gemacht habe, deswegen meine ich so selbstkritisch, sagen, wir machen jetzt eine Gruppenarbeit, einfach weil es Spaß macht, vielmehr zu einem wirklich transparenten, strukturierten Prozess, auch für die Schülerin, dass sie genau wissen, Step by Step, warum mache ich das, also der Purpose, und auch, was sind die einzelnen Schritte zur Erfüllung. Und das meinte sozusagen in diesem Kontext.
Dazu gehört vielleicht auch die Zuhörerinnenseite. Also wie mache ich die Gruppenarbeit eigentlich für alle relevant dann in der Präsentationsphase oder in dem Moment, wo Ergebnisse vorgestellt werden? Das ist, glaube ich, auch immer ein Punkt, der relativ, der nicht immer ganz einfach ist umzusetzen. Hast du dafür irgendwelche grundlegenden Tipps? Also die andere Seite der Medaille, nicht die Gruppe intern, sondern dann nach außen, wenn präsentiert wird. Wie wird das für alle bedeutsam?
Absolut. Also in dem Fall ist es wirklich ein sehr schwieriger Punkt insgesamt. Das merken wir ganz häufig, dass, ich sag mal ein Beispiel, wenn alle zum Beispiel das gleiche Thema haben und das gleiche Thema letztendlich 7-mal in Folge präsentiert wird, das ist immer sehr, sehr problematisch. Das heißt, hier ist schon für mich ein Schritt, eine thematische Wahldifferenzierung von Anfang an anzubieten. Das heißt, nicht alle müssen wirklich genau diesen Themenschwerpunkt machen, sondern haben Möglichkeiten zu wählen. Und dadurch haben wir natürlich auch eine Varianz in der Vorstellung selbst. Und bei den ZuhörerInnen letztendlich finde ich es mal ganz spannend, da nutze ich so Methoden wie zum Beispiel Top 3, dass sie am Ende nochmal die Top 3 Informationen für sich zusammenfassen, dass letztendlich die am Ende, das heißt die Personen, die SchülerInnen, die präsentieren, auch am Ende ein kleines Quiz haben, wo sie nochmal abprüfen, spielerische Art, haben sozusagen alle SchülerInnen es wahrgenommen, gibt es Rückfragen letztendlich in diesem Bezug. Also ich probiere immer so ein bisschen ein paar methodische Aspekte wirklich noch mit zu integrieren, damit halt nicht nur Präsentation, alles klar, nett, dann wirklich es weitergeht. Das ist so die methodische Art. Aber die andere Seite, die ich noch viel zentraler finde, ist natürlich das Feedback geben. Also weggehen von reinem Lob, sowas wie wunderbar, sehr gut, wirklich Richtung Feedback, also Weiterarbeit für das weitere Lernen. Das heißt, hier stelle ich immer auch Scaffolding zur Verfügung, dass wir wirklich ganz zielführend und kriterienorientiert eine Rückmeldung geben können und die Gruppen wissen, was kann ich wirklich optimieren, wenn ich wieder neue Gruppenarbeit oder einen neuen Prozess anstoße. Also da fließen mehrere Elemente natürlich immer zusammen, letztendlich, um es einfach attraktiver für den Unterricht zu gestalten.
Das ist sicher auch was man kulturell erstmal entwickeln muss, was ein bisschen Zeit braucht, aber wahrscheinlich profitieren dann am Ende doch alle davon. Du hast das Thema Outcome jetzt auch schon ein paar Mal gestriffen in deinen Ausführungen, also auch selbstkritisch gesagt, ich habe früher eigentlich Gruppenarbeiten einfach so gemacht, irgendwie aus einem Bauchgefühl heraus. Was ändert sich, wenn man eine Gruppenarbeit vom Outcome her denkt?
Es geht vor allem im Bereich vom Backward Planning insgesamt, also wirklich zu schauen, was soll am Ende erreicht werden, was ist letztendlich das Ziel, was die Schülerinnen auch mitnehmen sollen, auch von der Skills-Fokussierung her, was möchte ich wirklich aufbauen als Fertigkeit, also Speaking oder Writing, aber auch im Sinne von Kompetenzen, zum Beispiel das Geben einer Präsentation, das Führen von Dialogen, das sind ja alles entscheidende Prozesse. Und wenn man so Gruppenarbeit betrachtet, habe ich für mich so auch so herauskristallisiert zwei große Richtungen. Die eine ist ja, man kann ja Gruppenarbeiten erstellen, einfach im Kontext von zum Beispiel, ich gebe eine Haltung oder eine Meinung. Wir denken so an Partner-Puzzle, Placement und so weiter, wo man letztendlich ja Meinungsfindung hat und am Ende sich einigen muss. Also auch im Sinne von Think, Pair, Share, also eine typische kooperative Methode. Das wäre sozusagen eine große Richtung. Und die andere Richtung, Johannes, die hast du gerade ja schon genannt, ist wirklich dieses Outcome. Also die Idee, dass ich am Ende in der Lage bin, wirklich ein Produkt zu erstellen, was ich präsentieren kann. Und hier, was ich vorhin schon angesprochen habe, ist halt so schön, diese Variation einfach an Outcomes zu nutzen. Also die können wirklich von Blog oder ein Flyer nutzen, Minibook, eine Fotostory und so weiter. Also wir haben eine ganze Palette an verschiedenen Outcomes, die wir einfach nutzen können. Und da finde ich halt immer sehr wichtig, diese Monostruktur zu vermeiden, also nicht immer nur das sagen, identische Outcome, sondern wirklich auch hier die Möglichkeit anzubieten, entscheidet euch, welches Outcome passt für eure Gruppenarbeit am besten, um halt auch wieder diese Variation und Vielfalt letztendlich zu generieren.
Ein weiterer wichtiger Punkt, den du ansprichst in der Ausgabe, sind die Bewertungskriterien. Sicherlich Gruppenarbeit, Bewertung von Gruppenarbeit ist auch immer wieder ein schwieriges Thema, auch eins, wo man wahrscheinlich mehr falsch machen kann als richtig. Was war dir wichtig beim Thema Bewertung?
Ja, wir wissen ja als Lehrkräfte alle, dass nichts spannender ist, als mit den Schülern zu diskutieren, warum sie welche Note bekommen haben. Also da birgt auch, finde ich, nichts mehr Konfliktpotenzial als dieses Szenario letztendlich. Für mich gehört dazu, bei dieser Struktur von Gruppenarbeit, ich hatte gesagt, ganz klar diesen Purpose zu geben, dieses Subtask, aber von Anfang an falls, wirklich nur falls die Gruppenarbeit benotet werden soll, auch deutlich zu machen, nach welchen Kriterien wird benotet. Also für mich persönlich muss ich sagen, auch als Schüler früher war nichts schlimmer, als am Ende auf einmal zu erfahren, das hätte ich machen müssen. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich es natürlich integriert. Das heißt also kurzum, vorher ganz klar die Kategorien und Kriterien festzumachen, wonach sich, falls halt die Gruppenarbeit benotet wird, wonach sich das sozusagen festlegt. Und ich nutze letztendlich immer vier Bereiche, um auch so ein bisschen die Bandbreite abzubilden. Eins ist natürlich die rein inhaltliche Ebene bei meinen SchülerInnen. Also war zum Beispiel eine klare Struktur vorhanden, wurden alle zentralen, wesentlichen Informationen letztendlich integriert. Die zweite ist für mich die sprachliche Ebene, logischerweise als Englisch, als Sprachenfach insgesamt, also die korrekte oder adäquate Nutzung der Sprache. Und der dritte Bereich ist für mich Visualisierung und Kreativität, gerade wenn wir auch ein Outcome haben. Wie haben sie es umgesetzt? Waren sie dabei sozusagen visuell attraktiv? War es überflutend zum Beispiel oder war es klar strukturiert in der Visualisierung insgesamt? Haben sie vielleicht sogar digitale Tools verwendet, um das noch sozusagen aufzuwerten? Und die letzte Ebene ist für mich sozusagen die Performance, also wirklich wie letztendlich wird die Präsentation umgesetzt, im Sinne von Augenkontakt gehalten, auch letztendlich Gestik, Mimik letztendlich als ein Teil davon. Und das sind so die vier Kategorien, die ich am Anfang sehr, sehr deutlich mache, damit die genau wissen, woran wir sind. Und in zweiter Instanz aber auch zu verdeutlichen, dass ja, es gibt eine Note für die Gruppe insgesamt, aber auch für die individuelle Performance. Und das finde ich ganz wichtig, dass ich beides auch wirklich zusammenlege. Also es gibt nicht nur für die Gruppe selbst sozusagen als Hauptaktion, sondern auch individuelle Leistungen, die gezeigt werden, fließen auch mit rein und verändern natürlich auch die Note. Und so kann es natürlich sein, dass wenn ich die Gruppennote vielleicht für alle eine gute Leistung ist, eine 2, aber eine Person besonders sprachlich so wie stark war, besonders kreativ, dass sie natürlich dann auch hochgepusht werden kann zu einer 1.
Man könnte über das Thema Benotung wahrscheinlich eine ganze eigene Sendung machen und noch länger. Ich glaube, wer da mehr wissen will, der wirft am besten nochmal einfach einen Blick ins Heft rein. Für die deine letzte These müssten wir noch einmal ein bisschen rauszoomen, eher auf die Ebene der Unterrichtseinheit. Da geht es eher um die Frage für, also andersrum gefragt, man könnte ja sagen, kollaboratives Lernen, kreatives Lernen, Lernen im 21. Jahrhundert, die Gruppenarbeit muss doch eigentlich der Königsweg sein für das. Also sollten wir nur noch Gruppenarbeiten machen oder was habt ihr zur Quantität vom Einsatz von Gruppenarbeiten rausgefunden?
Ja, das ist wirklich eine tricky Frage. Ich weiß auch bei meinen Studierenden, dass ich teilweise sehr, sehr häufig letztendlich ja Studierende habe, die es lieben, in Gruppenarbeiten zu agieren und andere nicht. Und das erleben wir ganz ehrlich bei uns auch als Lehrkräfte und das erleben wir genauso auch bei SchülerInnen. Es gibt SchülerInnen, die es einfach fantastisch finden, die würden jede Stunde kooperativ oder generell in Gruppenarbeitsprozessen agieren und andere, die sagen, um Gottes Willen, bitte nicht. Und ich habe für mich schon vor einiger Zeit diesen Approach von Balanced Teaching wahrgenommen, den ich sehr, sehr positiv finde und der finde auch dazu führt, dass wir letztendlich unsere ganze SchülerInnenschaft wahrnehmen. Und er sagte letztendlich, es gibt so verschiedene LernerInnen-Typen. Und wie gesagt, manche arbeiten eher intrapersonell, manche eher interpersonell, also mit anderen zusammen. Und ich finde es wichtig, die Balance zu schaffen zwischen einerseits gruppendynamischen Prozessen, aber auch zwischen individualisierenden Prozessen oder auch instruierenden Prozessen. Also ich finde, diese drei Ebenen müssen zu einer guten Balance führen im Englischunterricht, um wieder, das scheint so ein bisschen unser Credo heute zu sein, zu dieser Variation und Vielfalt einfach zu führen letztendlich. Und ich finde, genau das macht Unterricht einfach aus, dass er Spaß macht, vielseitig ist. Und deshalb ist für mich Gruppenarbeit wichtig, aber wirklich nur ein Baustein in dieser Balance insgesamt.
Wir sind schon fast am Ende unserer Zeit. Ich würde einmal ganz kurz schlaglichtartig diese Thesen nochmal zusammenfassen, in meinen Worten. Wenn du irgendwas ergänzen möchtest, dann darfst du das gerne tun. Ich würde sagen, achtet auf Varianz bei Gruppenbildungsprozessen, sorgt für klare Aufgabenverteilung, überlegt euch vorher, wo ihr von euren Arbeitsergebnissen her landen wollt, wo ihr hinkommt, wo ihr rauskommen wollt, Outcome, seid transparent in euren Bewertungskriterien und variiert die Unterrichtsmethoden und Sozialformen innerhalb der Einheit eben im Sinne dieses Balanced Learning, wie du es gerade geschildert hast. Bevor wir ganz zusammenpacken, sag doch vielleicht noch einen Satz zu eurem Materialpaket New York. Das habe ich noch wahrgenommen in dieser Ausgabe. Da gab es noch so ein digitales Paket dabei mit ein bisschen Zusatzmaterial. Das könnte auch den einen die anderen interessieren. Und ja, ansonsten auch gerne noch was Mutmachendes zum Thema Gruppenarbeiten, das du den ZuhörerInnen mitgeben möchtest.
Ja, sehr gerne. Also im Heft, wie gesagt, haben wir vor allen Dingen sehr, sehr stark darauf geachtet, viele tolle Beispiele zu geben für Gruppenarbeiten, dass das gleich wirklich im Unterricht für uns als Lehrkräfte umsetzen können, haben auch viele Ideen für so sehr dynamische Prozesse. New York hast du angesprochen, wir haben Videosequenzen mit eingebaut, also sehr authentisches Material. Letztendlich kurzum, einfach viele Möglichkeiten bieten wir an, um Gruppenarbeit erfolgreich umzusetzen. Für mich ist, glaube ich, das Wichtigste einfach, dass man Spaß hat am Unterrichten, dass man immer guckt, auch vielseitig zu agieren, neue Methoden auch mal auszuprobieren und vor allen Dingen nicht zu verzagen. Wir haben manchmal Momente, wo wir sagen, es hat überhaupt nicht geklappt und ich finde das völlig in Ordnung. Das habe ich jeden Tag in irgendeiner Stunde, wo ich merke, das passt nicht. Unsere Kompetenz ist ja gerade zu reflektieren und zu schauen, was können wir optimieren und wie machen wir es beim nächsten Mal besser. Und ich finde, wenn wir das schaffen, dann machen wir einen sehr, sehr guten Job und von daher freut mich es jeden Tag, muss ich sagen, auch vor der Klasse zu stehen.
Mit diesen positiven Worten verabschieden wir uns für heute. Vielen Dank, Martin, für das anregende Gespräch. Und wir hören uns beim nächsten Mal.
Vielen Dank.
Das war Einfach unterrichten, der Podcast von Friedrich Plus aus dem Friedrich Verlag. Wir bringen innovativen Unterricht für Lehrkräfte auf den Punkt.